Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leli, warum es um Lebensliebe und nicht ums Essen geht. Wir, das sind Nina und Maria. Nina, du hast das Tageszentrum Leli gegründet, bist Juristin, Psychotherapeutin sowie Neurodeeskalationstrainerin. Schön, dass du hier bist wieder mit mir.
Hallo.
Und ich, Maria, bin Moderatorin, habe lange Zeit im Journalismus gearbeitet und beschäftige mich am liebsten mit Themen, die uns Menschen nahe gehen, im Großen und auch im Kleinen. Und unser Thema hier, das sind schon recht große Herausforderungen, nämlich der Umgang mit Essstörungen. Gehostet wird dieser Podcast vom Leli Tageszentrum, das von der Organisation Lebensgroß in Graz betrieben wird. Und diese Folge dürfen wir dank Lebensgroß und einer großzügigen Spende des Rotary Club Graz Nord aufnehmen. Und wir haben heute wieder einen großartigen Gast bei uns, und zwar ist das Sophie Eder. Hallo Sophie, schön, dass du da bist.
Hallo.
Sophie, du hast das mobile Leli-Team vor mittlerweile 2 Jahren als erste mobile Mitarbeiterin begründet und begleitest seither Teilnehmerinnen des Leli auch in ihrem Alltag, sei es bei Behörden wegen der Challenge auswärts zu essen, einzukaufen oder auch im privaten Umfeld zu Hause. Magst du dich bei unseren HörerInnen kurz vorstellen?
Sehr gerne. Hallo. Ja, ich bin die Sophie, seit 2 Jahren eben beim Leli dabei. Freue mich total. Macht mir echt ganz viel Freude, dabei zu sein. Und ich habe mir so gedacht, was ist irgendwie interessant vorzustellen, vielleicht so ein bisschen meinen Weg zu Leli. Ich habe nämlich auch schon davor mobil gearbeitet. Davor habe ich mit Kindern, Jugendlichen und Familien mobil gearbeitet. Also auch da bin ich nach Hause gefahren. Und dann habe ich dort aufgehört, bin selbst so ein bisschen mit meinem Zuhause in Verbindung gekommen, weil ich beschlossen habe, ich gehe 1,5 Jahre auf einen anderen Kontinent und verlasse so ein bisschen mein Zuhause und habe dort auch ganz viel Einblick in anderes Leben, andere Zuhause bekommen, und das war ganz was Schönes für mich. Und dann hat sie einfach Leli eröffnet und das freut mich total, dass sie das so ergeben hat. Ja.
Danke für diese Vorstellung.
Ja, hallo auch von mir, Sophie. Ich kann mich echt noch gut ans Bewerbungsgespräch erinnern. Da bist du, glaube ich, gerade erst zurückgekommen, gell? Und warst so, ich bin noch gar nicht richtig da. Aber dann doch angekommen. Das freut mich sehr, weil ich habe irgendwie gleich gespürt, so, das kann gut passen. Und meine erste Frage wäre so, was am Thema Essstörungen hat dein Interesse geweckt? Was hat dein Herz berührt?
Mhm.
2 verschiedene Fragen eigentlich, gell? Kopf und Herz.
Ja, also ich bin da ziemlich ins kalte Wasser gesprungen in Bezug auf Essstörungen. Aber die Arbeit mit Menschen allgemein einfach, es hat mich immer schon sehr berührt, allgemein. Und wenn ich jetzt zurückblickend spreche, dann ist das eigentlich ein total guter Grund, da einzusteigen, weil ich irgendwie so mit der Erfahrung auch draufgekommen bin, dass die Essstörung so ein großes Versteck bietet den Menschen. Und es berührt mich immer wieder, so Menschen zu begegnen hinter der Essstörung. Und da ist, glaube ich, Menscheninteresse von Grund auf einfach immer eine gute Ausgangslage. Ja.
Menschen begegnen, hast du gesagt, wie schauen die Begegnungen jetzt aus? Wie können wir uns das jetzt vorstellen, so als außenstehende Personen? Wie schaut so eine mobile Betreuung überhaupt aus?
Ja, also begegnen tun wir den Menschen, die wir mobil begleiten. Ich werde vielleicht manchmal MSB sagen, weil das die Abkürzung ist. Und für mich sieht das so ganz logisch anhört. Deswegen MSB ist diese mobile Betreuung, die wir anbieten, mobil-sozialpsychiatrische Betreuung. Nur mal so quasi, um meine Worte zu verstehen.
Das ist wichtig.
Ja, total, total. Die Begegnungen schauen meistens so aus, dass Menschen, die irgendwie mit Essstörungen zu tun haben, ans Leli andocken und von dort aus dann quasi geschaut wird, was braucht es irgendwie, was ist ein guter Platz. Und manchmal kann das bedeuten, dass das zum Beispiel zusätzlich zu einer Tagesstruktur oder als ersten Schritt einmal, bevor man in die Tagesstruktur kommt, mit MSB in Kontakt kommt, mit uns als kleines Team. Und das schaut dann so aus, dass die Leute zu uns kommen und wir uns vorstellen, sie sich vorstellen und wir miteinander schauen, ist da vielleicht zum Beispiel so eine Begleitung zu Hause oder auf den Wegen, wo sich die Menschen bewegen, eine gute Idee, kann das unterstützend sein mit dem Schwerpunkt, dass wir uns mit Essstörungsthematiken auskennen und das macht total viel Sinn, die zu kennen, weil die manchmal so ganz verschwommen daherkommen und das tut gut, quasi da einen guten Blick drauf zu haben, um die Essstörung, aber auch die Menschen kennenzulernen und gut unterstützen zu können.
Das heißt, es ist während der, wie soll man sagen, Begleitung durchs Leli eine zusätzliche Begleitung. Das heißt, es ist nicht nur dieses Abdocken vom Leli, wenn man sagt, so jetzt, glaube ich, bin ich soweit, dass ich wieder in das normale, unter Anführungszeichen, Leben einsteige ohne Leli und dann ist das ein Übergang, sondern es kann auch währenddessen schon sein.
Genau, also da gibt es ganz unterschiedliche Formen, in der Unterstützung zu Hause sinnvoll sein kann. Eben, das ist einmal so der Weg vorm Leli, weil es vielleicht noch irgendwie in einer Gruppe total schwierig sein kann oder vielleicht die Personen vom stationären Setting gerade kommen oder noch im stationären Setting sind und irgendwie so diesen Weg schon zu begleiten ins Leli kann voll Sinn machen, um einfach einmal so die erste Hürde abzubauen. Die zweite Möglichkeit ist aber auch quasi nochmal zusätzlich zum Tagesstrukturangebot oder zum Gruppenangebot von Leli, wo das auch Sinn machen kann, weil es darum geht, irgendwie, vielleicht ist es im Leli, bin ich schon gut angekommen, aber irgendwie zu Hause ist total schwierig für mich oder ich bin total überfordert mit ganz viel organisatorischen Dingen und es tut gut, wenn da irgendwie auch jemand ist, der mich unterstützt oder die mich unterstützt. Das kann mega Sinn machen. Oder eben auch, so wie du gesagt hast, danach, irgendwie Tagesstruktur geht sich nicht mehr aus, weil vielleicht bin ich schon im Arbeitsleben wieder drinnen oder habe andere Dinge, die sich nicht irgendwie vereinbaren lassen. Oder ich brauche es vielleicht auch gar nicht mehr. Aber ich mag noch nicht ganz allein gehen, sondern es braucht nur so ein bisschen nachbegleiten. Auch da kann MSB sinnvoll sein. Also ich habe da vor mir liegen irgendwie so ein paar Zettelchen, wo ich so ein bisschen probiert habe zu beschreiben, wo MSB überall sinnvoll sein kann, weil das einfach so ein großer Bereich ist und die Begleitung so individuell ist. Also wir machen nichts, wo quasi die Person sich nicht irgendwie unterstützt fühlt. Aber die Unterstützung kann auf so vielen Ebenen unterschiedlich ausschauen. Deswegen, ja.
Entschuldige, ich muss jetzt nochmal nachfragen, Nina. Das, was mich nämlich interessieren wird tatsächlich, ist, was kann das zum Beispiel sein? Kann das sein, Lebensmittel einkaufen oder kann das sein, kochen oder was kann das zum Beispiel sein? Weil das ist ja ein extrem breites Spektrum.
Wir haben so ein bisschen etabliert, dass das Sinn macht, dass wir so grob 3-Stunden-Termine machen und die setzen wir zu Vormittags-, Mittags- oder Abendszeiten. Das bedeutet, wir haben einmal einfacher Essen mit drinnen, was voll Sinn macht, weil man auch da nicht allein ist. Und wir haben aber auch Zeit für anderes, was sonst noch so ansteht im Leben, weil da steht vieles an. Und es kann sein, dass wir einen Wocheneinkauf miteinander machen. Das kann sein, dass wir die ganzen Briefe mal sortieren, die da so eintrudeln. Das kann sein, dass wir uns mit Finanzierungen auseinandersetzen, weil es irgendwie um Geld geht, um Einkommen geht. Das kann aber auch sein, dass wir ein neues Gericht ausprobieren und vielleicht sogar ein bisschen experimentieren miteinander, weil wir einen Kuchen backen. Also es kann ganz, ganz vieles sein. Was wir halt irgendwie als wichtig oder irgendwie als, das hat sich gut bewährt, ansehen, ist einfach so dieser Zeitraum von 3 Stunden und das halt irgendwie um ein Essen herum, weil das dann halt einfach so mitkommt.
Ja, plus, also wenn ich was dazulegen darf,
Gerne.
Ich erlebe es als so wahnsinnig wertvoll, eben diese Phase, die ihr euch nehmt im Kontakt davor. Weil du hast vorher so schön gesagt, die Essstörung ist so ein gutes Versteck. Das finde ich so ein schönes Bild. Und natürlich lasst man jemanden nicht gleich beim ersten Mal in sein Versteck. Ne? Mhm. Also da braucht so viel Beziehungsaufbau und Kontaktangebote, bis einmal so eine Vertrauensbasis steht. Und das erlebe ich in der MSB als so die total stabile, schöne Konstante. So, da ist noch eine Vertrauensperson, auf die ich zugehen kann, wenn es mich wieder strudelt oder was auch immer passiert. Und dann ist es fast schon zweitrangig, was ich mit der dann mache. Hauptsache, ich weiß, die ist verlässlich da. Ja. Das erlebe ich als so wahnsinnig schön bei dem Angebot, dass die da so einfach noch jemanden haben, zusätzlich vielleicht zur Psychotherapie oder auch zur Leli-Betreuung. Und gerade vor der Leli-Betreuung, wenn die noch zu steil ist oder danach, dass das so bleibt als Konstante im Feld. Und wenn wir jetzt so schauen auf die verschiedenen Angebote, stationäre Setting, ambulante Setting, Leli und so, würdest du sagen, die Zielsetzungen unterscheiden sich an der Stelle, wenn wir jetzt nochmal auf die Metaebene gehen, aus dem Beziehungsraum sozusagen, und warum ergänzt sich das dann so gut? Jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, aber auf der Beziehungsebene, und gibt es noch andere Zielsetzungen?
Ich finde, es ergänzt sie total gut und MSB kann nichts ersetzen, sondern nur bereichern. Ich sehe mich als MSB in einer ganz anderen Rolle, zum Beispiel zum stationären Setting. Da geht es einfach ganz stark um Stabilisieren, ja, um so die ersten Schritte zu gehen. Ich komme da zu jemandem nach Hause und ich bin dort Gast. Also das ist einmal so das Erste, das bin ich. Und da habe ich nicht das Sagen, sondern die Person hat das Sagen. Und die Personen wissen, ich habe da einen Background und die kennen mich da aus mit Essstörungsdynamiken. Aber wenn die da jetzt nicht hinschauen wollen, dann ist das für mich auch in erster Linie mal okay. Weil ich nicht in meinem Büro sitze und da quasi jemand herkommt und wir miteinander ein Beratungsgespräch führen, sondern ich stehe in deren Wohnung. Vielleicht sitze ich sogar im Wohnzimmer, wo zugleich sogar das Schlafzimmer drinnen ist. Also das ist extrem privat. Und das unterscheidet sich enorm. Also da unterscheidet sich meine Rolle, mein Radius. Ich bin absolut für Unterstützung der Lebendigkeit, der gesunden Anteile, aber ganz stark im Tempo der Person, die Unterstützung haben will. Und ich bin freiwillig da. So, jetzt habe ich es verdreht. Die Person sucht sich die Person, also die MSB, freiwillig aus. Ich bin auch freiwillig da.
Beide sind freiwillig da. Das ist das Beste, was passieren kann.
Aber genau.
Juhu.
Ja.
Genau. Alle sind freiwillig da.
Ja. Aber wie gelingt es dann, dass man tatsächlich Vertrauen aufbaut? Weil da gibt es ja viele Dinge. Erstens, du hast gesagt, das ist sehr intim natürlich. Dann spielen vielleicht der Scham und all diese Dinge eine Rolle, wenn man da in diesem privaten Setting ist.
Zeit. Ganz klar Zeit haben miteinander und in der Zeit einfach ganz klar da sein. Und es kann auch sein, dass man sagt, war die Woche träume ich gar nicht und ich sag ab, aber ich bleib trotzdem da. Und die Betreuung geht weiter. Betreuung übrigens, das steckt in dem Wort, finde ich total blöd, Begleitung. Also ich bleib da und wir lernen miteinander auch die Grenzen kennen. Ich denke mal, Absang ist total cool. Also wenn ich spüre, hey, geht sie heute nicht aus, ist auch was Cooles zu sagen, kann ich heute nicht. Ja, okay, dann halt beim nächsten Mal. Also ja, Zeit ist das Wichtige, glaube ich, und kennenlernen. Also da sitzt jemand Fremdes in deinem Zuhause und ich sitze bei jemand Fremden, ne? Und das braucht Zeit, bis man sich annähert und das ist auch gesund, dass man sich das abcheckt. Wer ist das da eigentlich, die da auf einmal einspaziert? und dann sogar noch Ideen von irgendwas hat, wo ich gar nicht hinschauen mag.
Ja, wir haben ja öfter schon gesprochen in dem Podcast, dass Kontrollbedürfnis so ein wichtiger Punkt ist. Gerade da stelle ich es mir extrem schwierig vor. Also das kennt ja jeder von sich, oder? Wenn man gerade daheim das volle Chaos hat und dann kommt jemand und oft ist es einfach so, wow, und da geht es jetzt um ganz andere Dinge noch.
Absolut. Ich glaube, das ist einfach was, was man ganz stark in diese Form der Begleitung mitdenken muss, wo man total achtsam damit umgehen muss und wo es auch total fein ist, auch so ein Leli-Team dahinter zu haben, wo wir einfach ganz stark miteinander zu reflektieren, im Team zu schauen, war ich da zu nahe, ja? Oder bin ich da irgendwie eine Grenze übergangen? Und auch ehrlich zu sein und zu sagen, ja, ups, das war wahrscheinlich irgendwie gerade nicht so cool, dass ich gesagt habe, bleiben wir noch die Stunde länger. Aber dort schauen wir auch hin. Und ich glaube, das gibt auch wieder ein Vertrauen zum Beispiel der Person, dass auch ich nicht perfekt bin in meiner Arbeit, sondern wir auch Menschen sind, die da drinnen sitzen und angreifbar sind und teilweise auch, ja, Fehler machen.
Ja, das ist so schön, dass du es jetzt gesagt hast, sonst hätte ich es wieder reingequatscht, glaube ich. Weil das Zeit ist der eine Faktor und ganz sicher ist der andere Faktor, dass ihr so viel auch an euch arbeitet und das Leli-Team im Allgemeinen so viel von sich mit reinbringt. Weil natürlich macht diese Art von Arbeit, dass wir uns selbst sehr zur Verfügung stellen. Und da ist echt wichtig, das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, aber echt wichtig, dass man seine eigenen Themen gut reflektiert und gut am Schirm hat und dann eben nicht böse oder wütend auf die Teilnehmerin wird, weil sie jetzt abgesagt hat oder weil sie schon wieder irgendwas nicht gemacht hat, was ich wollte oder sonst was. Und das sagt sich so leicht, aber wie wir alle wissen, ist das oft gar nicht so leicht, gell? Und da spielt ganz viel von euch mit rein, wie ihr da tut's, dass ihr Vertrauenspersonen werden könnt. Das ist voll schön beschrieben eigentlich, ja. Und was gibt mehr Vertrauen, als wenn sich jemand sogar vielleicht entschuldigt, wenn er eine Grenze überschritten hat, weil er das gemerkt hat und weil er es dann sogar noch in Kontakt bringt und sagt, ma sorry, da war ich jetzt, die Stunde hätte man uns sparen können oder was auch immer für ein Beispiel. Das ist ja echt
schön, finde ich.
Toll. Und jetzt läuft's ja wahrscheinlich nicht immer nur alles nach vorne und es sind nicht alle Wege immer nur gerade. Wenn es jetzt zum Beispiel einmal Unebenheiten kommen sozusagen im Bild oder wenn es Rückfälle gibt und so weiter, Unehrlichkeit oder was im Leben halt auch immer passiert. Wie geht man damit um und ist es unterschiedlich in der mobilen Betreuung als wie zum Beispiel jetzt im Leli selbst?
Ich glaube, allgemein haben wir eine sehr ähnliche Haltung. Das macht uns auch aus und stark als Team. Aber natürlich macht es nochmal einen Unterschied, ob ich zu Hause bin oder ob ich in der Tagesstruktur bin. Also das würde ich schon sagen. Ich finde aber auch so Rückfälle, Umwege, das ist immer so das Erste, was ich eigentlich probiere zu ermutigen, irgendwie zu sehen, das ist mein Weg und ich bin da und ich bin dran. Also die sind am Leli angedockt, wenn sie zumindest bei mir oder im Leli sind. Die sind dran, die arbeiten, die kämpfen jeden Tag, jede Situation und sind im meisten Fall extrem streng zu sich selbst und irgendwie so sich einzugestehen, hey, ja, es muss auch nicht immer perfekt sein, es muss mir nicht immer gelingen, aber ich gehe den Weg. Das ist so ein bisschen das, wo ich immer irgendwie miteinander probiere zu erarbeiten, cool, wenn du dazu stehen kannst. Das ist mega. Also wenn wir das haben, dann brauchen wir eh schon eine Zeit miteinander. Und wenn du das quasi so benennen kannst, ups, ich glaube, weiß ich nicht, bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das so den Vorstellungen entspricht. Aber ich sage das jetzt einfach einmal, wenn wir die Scham miteinander aushalten können, da ist eh schon alles gelungen oder zumindest einmal ganz viel. Also da sind wir auf jeden Fall am Weg. Und natürlich gibt's auch Grenzen, also nicht nur die Person hat Grenzen, sondern auch ich als Person habe Grenzen und auch MSB als an sich hat Grenzen. Und das probieren wir miteinander quasi auch in Kontakt zu bringen und zu schauen, dass wir einen gemeinsamen Weg finden, der sich gut ausgehen kann. Und es ist auch schon ganz, ganz oft gelungen.
Das ist auch voll wichtig, ja. Ja, ich finde es schon wichtig, das haben wir eh schon oft besprochen, so dieses, auch als Betreuer oder Betreuerin, was braucht denn ich, damit es mir gut geht, dass ich dort ins private Umfeld hingehen kann, weil das ist ja schon auch eben, man stellt sich zur Verfügung, man geht da zu jemandem nach Hause, da ist schon wichtig, dass man sich auch wohlfühlt und seine Grenzen wahrt, ja.
Ich möchte jetzt gern, magst du noch was sagen?
Ja, darf ich da noch.
Ja, sicher.
Und ich habe so das Gefühl, das ist ja so sehr wichtig für die Personen, die wir begleiten, weil die eh die Tendenz haben, quasi permanent so alles richtig zu machen, ja, nichts zu, und das abzunehmen und dazu zu stehen. Und ich sag dir auch, wenn es zu weit geht, so. Also das ist so entlastend und das ist schon so oft quasi ins Gespräch kommen, in Betreuungen, Begleitungen. So, boah, war das jetzt zu viel für dich? Ich sag dir, wann es zu viel ist. Also das brauchst nicht du übernehmen, sondern du kannst mir vertrauen, ich sag dir das. Super entlastend in der Arbeit miteinander.
Ja, und vor allem auch voll schön, oder? Wenn man das hört, wenn man sonst vielleicht das Erlebnis nicht so gehabt hat, wenn man bisher immer schauen hat müssen, dass man für die anderen auch noch mit oder zumindest das Gefühl hatte, oder?
Ja.
Ja, so in der Einstimmung miteinander zu spüren, gell, was ist eigentlich mein Verantwortungsbereich, was kann ich in deiner Verantwortung lassen, wo gehe ich auch in deinen Verantwortungsbereich und merke dann, ups, ist ja gar nicht meiner und so. Das geht ja, lernt man im Kontakt miteinander.
Voll.
Und dann, manchmal darf man es nachlernen.
Ja. Das ist schön gesagt. Das ist schön. Aha. Ja, es ist ja bald Weihnachten. Das heißt, ein Fest, bei dem auch traditionellerweise die Familie zusammenkommt, wo es auch viel gegessen wird. Welche Bedeutung haben denn solche Familienfeste jetzt zum Beispiel im therapeutischen Kontext bei Essstörungen, Nina?
Vor allem den, glaube ich, dass es einfach eine geballte Summe an Dynamik gibt, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Und dass man schon merkt, dass in den Stunden vor und nach Weihnachten viele Themen aufpoppen, die das ganze Jahr vielleicht gut unterm Deckel brodeln. Und dann kommt Weihnachten oder so andere größere Familienfeste und dann merkt man so, der Kochtopf fängt ein bisschen zum Wackeln an und manchmal brodelt auch über. So könnte man es beschreiben, gell? Und dass man da einfach achtsam sein darf und vielleicht Dinge, die bisher eben unterm Deckel waren, sich auch anschaut gemeinsam und die nicht mehr länger im Verborgenen bleiben müssen. Und da rund um Weihnachten, würde ich jetzt als Therapeutin sagen, schon schaut, dass die Termine wirklich regelmäßig stattfinden und dass die Leute da einfach gut begleitet und unterstützt sind.
Wie schaut das in der mobilen Betreuung, Begleitung aus?
Also die Praxis sagt ganz klar, Nina, du hast vollkommen recht, viel Bedarf, da geht's ab. Das ist eine intensive Zeit, da braucht es viele Gespräche, da braucht es viel Halt. Halt hat es jetzt angehört, wie Stopp. Halt.
Gehalten werden.
Ja, und was ich immer oft so denke und auch so ein bisschen dieses cool wäre es, wenn man irgendwie eben so dieses, da gibt es Themen, die da sind, aber man muss sie auch nicht am 24. besprechen.
Also das denkt man alles immer wieder, genau.
Man kann auch ein bisschen davor oder ein bisschen danach, weil es eh so intensiv ist und zwar nicht nur für alle Menschen irgendwie so.
Ja, ja.
Selbst wenn es positiv intensiv ist, dann ist es intensiv. Das hat irgendwie so einen Wumms, dieses Fest.
Ja.
Ja, und jetzt sind es ja nicht nur die Emotionen oder sagen wir damit einhergehend ja auch das Thema Essen, weil Weihnachten ist ja diesbezüglich ein voller Wahnsinn. Wie ist das aus eurer Erfahrung zu sehen, wenn es da dann gleich mehrere Gänge gibt und dann sitzt man da am Familientisch und muss vielleicht essen oder hat das Gefühl, man muss. Wie geht's da den Betroffenen?
Ja, ich habe mir gerade so gedacht, wo du die Frage gestellt hast, es kann sich jeder Zuhörer, Zuhörerin vielleicht kurz fragen, wie würde es mir gehen, wenn ich essen muss?
Ja.
Also wenn ich da sitze und das ist für mich die totale Challenge und ich habe das Gefühl, ich mag da jetzt eigentlich echt nichts essen und ich muss. Ich glaube, da wird es jedem von uns schon einmal eng im Hals und im Magen und dann wird es nicht leichter, als wenn man so das Gefühl hat, ma, da, das ist voll das nette Fest und wenn ich was essen mag, dann werde ich es essen und wenn nicht, dann kann ich es stehen lassen und das so ein Miteinander ist. Also ich glaube, am leichtesten lässt sich die Frage immer echt im eigenen Leben beantworten, so wie würde es mir gehen, wenn jetzt das hingestellt wird und gesagt,
Wie ist da eure Erfahrung? Ist es tatsächlich so oder sind die zum Beispiel die Angehörigen, die ohnehin mit diesem Thema so beschäftigt sind, da dann eh schon total sensibilisiert und denken sie, ich sage lieber gar nichts? Oder wie ist da eure Erfahrung? Kippt man dann wirklich in die Dynamik nochmal zurück, dass man sagt, und jetzt ist?
Das ist total unterschiedlich, würde ich sagen. Okay. Und beides ist ja irgendwie. Ja, schade, gell? Also wenn man gar nichts sagt, kommt sich der Betroffene, die Betroffene vielleicht auch übersehen vor. Wenn man aber voll Druck macht, aus der eigenen Sorge heraus, ja auch voll nachvollziehbar, wird's eng und macht auch Druck. Also es ist irgendwie beides, oder? Was würdest du sagen?
Ja, ich würde dir da zustimmen.
Ja. Wie können Strategien ausschauen, weil jetzt also für die Betroffenen, aber auch für die Angehörigen, wie kann man da damit wirklich gut umgehen oder so gut wie möglich halt?
Ich habe so das Gefühl, eben davor ins Gespräch bringen. Manchmal oder in vielen Fällen habe ich auch das Gefühl, die Menschen hätten schon auch Ideen, wie es irgendwie gut funktionieren könnte oder wie man irgendwie da drüber kommt, ja, miteinander und das einfach auch besprechen davor.
Ja, weil du auch gefragt hast, Maria, passiert das wirklich, dass sie in so alte Muster reinkippen und dann wirklich sagen, na, jetzt ist es aber und warum isst du das jetzt nicht? Ich glaube, das passiert eben dann, wenn man sich nicht vorbereitet irgendwie, sondern dann irgendwie vielleicht so aus einer tiefen Sehnsucht oder einem tiefen Wunsch denkt und jetzt mache ich so ein gutes Essen und das wird sie ja dann wohl essen. Und dann stellt man das hin und die Betroffene isst's nicht und dann ist schon die Dynamik am Laufen und man sieht, das gibt's ja jetzt nicht und isst das jetzt und so. Dann passieren diese Dinge, glaube ich. Und wenn man davor sich schon gut Raum nimmt und sagt, jetzt kommt ja bald Weihnachten eben, wenn wir ausstrahlen, ist wahrscheinlich Anfang Dezember, dann hat man jetzt noch gut Zeit, dass man dann sich zusammensetzt in einem passenden Moment und sagt, hey, wie könntest du dir vorstellen, wie wollen wir das dieses Jahr gestalten? Was passt für dich? Was passt für mich? Auch da wieder beidseitig eben und sich zuhört. Und ich würde sagen, das kommt dann auch sehr individuell darauf an, wie weit die Betroffene oder der Betroffene in dem Fall schon ist, ob sie oder er sich vielleicht schon darauf einlassen kann, okay, das Essen möchte ich probieren oder das nicht, oder ob sie sagt, ich mag dieses Jahr nicht mit euch essen. Und dass man das dann schon mal abstreift. Ich sage immer, von diesem einen ausgelassenen Essen wird sie oder er nicht sterben. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, für Angehörige, sich zu verinnerlichen, wenn er oder sie danach dann das eigene Essen, was halt das Safe Food im Moment ist, ist voll wurscht. Dann macht man halt an dem Abend einen Spieleabend oder irgendwas Cooles gemeinsam, was eine schöne Zeit ist. Und da, wenn man so praktische Strategie nimmt, habe ich wirklich ein sehr hilfreich erlebtes Wort aber rauszustreichen aus den Sätzen. Wenn man auch da aufs eigene Erleben schaut und sagt, mei, Schatz, ich hab dich sehr lieb, aber wenn du das Essen heute nicht isst oder sowas, ne, dann löscht das aber das davorgesagte aus, oder? So. Ich hab dich sehr lieb, aber ist immer so. Und wenn ich aber sage, schau, ich hab dich sehr lieb und ich hätte gern, dass wir eine schöne Zeit haben. Und mir wäre es wichtig, dass wir da auch beim Essen gemeinsam sitzen oder und gleichzeitig ist auch so ein schönes Wort.
Ich glaube, man musste das echt einlernen, gell? Ja. Dass man da.
Das sind schön, finde ich schon so Dinge, die man echt üben kann. Mhm. Man sagt, ach, okay, aber da werde ich jetzt vorsichtiger damit umgehen, weil das löscht einfach den ersten Teil des Satzes weg, finde ich.
Darf ich da vielleicht noch was dazu legen? Weil dieses Aber und genau dort auch wieder so zu sagen, ups, und dann ist es mal ausgerutscht.
Ja, ja.
Also ja. Irgendwie also da diesen Perfektionsanspruch, sondern na, aber es ist mir bewusst, es ist mir jetzt so, dieses Aber ist mir wiederkommen, weil das halt so ist, wie ich bis jetzt immer geredet habe.
Mhm. Ja.
Und ich mache es jetzt anders.
Auch da gnädig sein mit sich selbst.
Toll.
Auf allen
toll.
Seiten.
Ja.
Ja, ja, unbedingt.
Stichwort Kommentare und auch vielleicht wohlmeinende Kommentare. Wenn man jetzt zum Beispiel nach dem Essen und es haut ganz gut hin vielleicht oder man will dem anderen halt vermitteln, dass er auf einem guten Weg ist, er oder sie. Und dann kommen so Kommentare wie, du hast aber ganz toll gegessen in dem Zusammenhang. Ist das hilfreich? Also ich erinnere mich da immer so an meine Oma, die hat das auch immer gesagt. Wenn man das Gefühl selber gehabt hat, das passt gerade mit dem eigenen Körper gar nicht in der Pubertät, hat die Oma gesagt, du schaust aber gut aus. Es ist nicht gut angekommen.
Schau, hast du schon selber beantwortet die Frage. Nein, aber ich glaube auch, das ist individuell, oder? Also, und ich glaube, man kann es nur im Kontakt herausfinden. Also auch zu fragen, ich glaube, viel besser ist die Bewertung, du hast gut gegessen oder schlecht gegessen oder sonst was ist. Wie ist es denn da jetzt gegangen? Mhm. Hat es da geschmeckt? War es gut? Oder oder wenn ich merke, die Person hat es jetzt gegessen und sitzt dann danach da und man merkt, das ist jetzt eh schon schwierig, die Spannung liegt in der Luft und dann einfach das wahrzunehmen und zu sagen, hey, und was machen wir jetzt eigentlich? Wollen wir jetzt was spielen? Wollen wir einen Film schauen? Irgendwas anderes, dass man dann nicht unbedingt aufs Essen mehr schauen muss.
Mhm. Gibt es irgendwelche typischen familiären Muster, die ihr im Zusammenhang mit solchen Familienfesten wie Weihnachten beobachtet habt? Wahrscheinlich viele.
Ja, gar nicht nur Weihnachten wahrscheinlich, oder? Sondern so wie du es gesagt hast, du erinnerst dich an deine Oma, die das gesagt hat. Ich erinnere mich da auch selber an viele Situationen. Und da neigen wir ja alle dazu, dürfen wir alle an uns arbeiten, die Dinge gleich bewertet werden, statt einfach wahrgenommen. Also hast gut gegessen, boah, das war jetzt aber eine ordentliche Portion. Oder jetzt hast du aber wenig gegessen, jetzt hast du aber schön zugenommen, jetzt hast du aber ordentlich abgenommen, jetzt bist du aber schon ein bisschen stärker, jetzt bist du aber schon zu dünn. Also, dass wir gleich immer in so Bewertungen reingehen, oder? Das wären für mich so typische Familienmuster, die man oftmals hört.
Ja, nicht einmal nur in Familien. Jetzt gerade vor einer Woche bin ich im Gasthaus gesessen und ich habe so das Gefühl, teilweise bewerten wir, um in Kontakt zu kommen. Also so alleine der Kellner ist zu uns hergekommen und es war das Einzige, was quasi, er wollte mit uns irgendwo noch interagieren und er hat irgendwas bewertet, wo ich mir dann so gedacht habe, das ist halt auch eine Form, die wir uns erlernt haben, wo wir irgendwie sagen müssen, komm, irgendwie eh gut gelernt, aber jetzt irgendwie Zeit für was Neues. Tun wir uns nicht so viel bewerten.
Mm.
Es gibt irgendwie so viele andere Aussagen, die es auch tun und die viel mehr im Miteinander sind, als wie irgendwas hinzustellen und dann zu gehen, so quasi. Also das ist einfach, ich glaube, eben nicht nur auf Weihnachten bezogen, sondern irgendwie so, ich glaube, da müssen wir uns auch so ein bisschen selbst an die Nase nehmen, weil das so eingefahrene Muster sind, die einfach nicht gut tun.
Mhm.
Und allen nicht gut tun.
Ja, und das ist vor allem so etabliert in der Gesellschaft, gell? Also egal in welchen Kontext man schaut, das ist extrem etabliert.
Und Familie hat natürlich eine große Tendenz.
Ich wollte gerade sagen, man muss sich als Elternteil sehr an der Nase nehmen, weil bei uns ist jetzt vielleicht nicht das Thema Gewicht, aber man tappt da ja extrem schnell in die Falle, dass man man schaust heute aber lieber oder du hast schönes Haar oder irgendwas. Man macht ja auch Komplimente, aber in Wirklichkeit ist das ja auch eine Bewertung.
Ja, und auch da eben nicht so streng dann mit sich zu sein, weil dann kriegt man irgendwie so, ich kenne das von mir auch so, dass ich dann schon so viel überlegen anfange, was darf ich jetzt sagen und was nicht und dann am Ende vielleicht gar nichts sage, obwohl ich gern was gesagt hätte oder sowas, sondern dass man einfach sagt, was man gerade denkt und dann ein bisschen den Fokus auf das die Reaktion der anderen Person lenkt. Und das merkt man so schön im Kontakt, wenn ich merke, die verzieht irgendwie das Gesicht oder zieht sich so ein bisschen zurück, dann kann ich sagen, oh, bin ich dir da jetzt zu nahe getreten? Oder das wieder in Kontakt zu bringen, anstatt sich selbst so zu geißeln und dann lieber gar nichts mehr zu sagen.
Wenn wir jetzt noch einmal zurückkommen auf Weihnachten, gibt es jetzt vielleicht, ihr habt es schon kurz angesprochen, wenn es um Rituale oder eben alternative Formen des Feierns geht, habt ihr da Ideen, was man sagen kann, Spiele, Abend oder so ist kommen vorher? Also dass man sagt, okay, vielleicht nicht essen.
Vielleicht mag ich das so ein bisschen aus diesem schon relativ viel über die Arbeit und auch im privaten Leben viele Einblicke in verschiedene Lebenswelten bekommen zu haben. Dieses Typische, wie wir uns das vorstellen, das ist gar nicht so typisch, weil es läuft eigentlich echt sehr unterschiedlich ab, auch so fest. Selbst wenn wir uns vorstellen, dass es nur so sein kann. Also, ich finde, Weihnachten hat da also ganz großes Potenzial. Genau so ist Weihnachten und nicht anders.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer nicht Raclette isst zu Weihnachten.
Zum Beispiel. Ja, es gibt Menschen, die essen kein Raclette.
Was? Oh Gott, fassbar.
Ich habe sogar schon einmal bestellt zu Weihnachten.
Das ist sehr geil.
Aber das war sehr, sehr verrücktes Weihnachten.
Das klingt entspannt.
Es war anders. Ja. Das war fast ein bisschen überfordernd, weil es so anders, aber kann man auch machen. Mhm. Ja, also das so einmal so insgesamt einfach so zu brechen, diese so ist es und nicht anders. Und ich glaube, mit dem dann irgendwie auch so zu schauen, was passt, spielen ist voll die gute Idee. Aber auch, weiß ich nicht, es kann auch sein, vielleicht ist es nicht das Buffet, sondern vielleicht ist es auch, wir richten uns Portionen an und das ist schon leichter. Also so auch in dem, man kann ja quasi dahingehend nochmal nicht nur immer so, wie es halt war, machen, sondern anders. Oder es gibt Familien, die tun nur Fernsehen zu Weihnachten. Nur, also da gibt es gar kein
Essen.
Jedes Jahr
die gleichen Filme.
Und jedes Jahr die gleichen Filme, genau.
Ja, das ist auch Tradition.
Ja. Ich schaue immer rund um Weihnachten, Liebe braucht keine Ferien.
Schön.
Jedes Jahr. Nicht genau am 24. aber jedes Jahr rund um Weihnachten. Ja, und genau das ist es, oder? Dass man sich halt auch gemeinsam vielleicht überlegt, was würden uns eigentlich gut tun, was würde uns gefallen, und dass man so ein bisschen auch sein Herz öffnet, dass es vielleicht jemand sogar anders sieht als ich selber und dass uns gar nicht unbedingt das Gleiche gut tun muss, sondern dass die eine Person vielleicht lieber Fernsehen mag und die andere vielleicht lieber spielen, und dann können wir das wie so ausverhandeln, sagen wir so, wenn zwei Bedürfnisse unterschiedlich sind, dann kann man sagen, okay, und vielleicht findet man einen Weg, wie wir beide zu dem kommen, was unser Bedürfnis wäre. Könnte man zuerst das machen und dann das, oder wie auch immer wir uns das dann ausmachen, aber dass man ein bisschen so öffnet wieder, glaube ich, wäre fein.
Oder auch einfach einmal was probiert, so. Man könnte ja ganz
ausprobieren.
Und beim nächsten Jahr ganz sicher wieder anders. So.
Ja, genau.
Jedes Jahr mal ein bisschen anders.
Und beim dritten Jahr sagen wir dann, das war cool und das war echt ziemlich öd.
Ja. Oder so ganz andere Sachen, weiß nicht. Ich kenne auch viele, die zum Beispiel so Weihnachtsspaziergang machen oder Fackelwanderung oder in die Kirche gehen oder ganz andere Dinge auch zwischendurch ausprobieren.
Alles da darf sein.
Alles darf sein, genau.
Das ist voll schön. Ich glaube, wir sind jetzt auch zeitlich schon am Schluss angekommen, aber Nina, es ist Zeit für die Abschlussfrage.
Ja, also Sophie. Du hast jetzt noch viele Weihnachten erlebt, ganz viele. Und es ist jetzt das Ende deines Lebens gekommen. Ja, mal durchschnaufen. Aber du bist schon 105, sagen wir 105. Und es kommt eine Fee zu dir und die sagt, Sophie, alles ist gelöscht. Jede Dokumentation, jeder Podcast, alles, was du je niedergeschrieben hast, ist weg. Aber du bekommst jetzt ein weißes Blatt Papier, und auf diesem weißen Blatt darfst du 3 Botschaften hinterlassen, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen sie wissen, zumindest.
Sehr schwierig. Vielleicht würde ich so dieses was für mich so ein bisschen dieses Menschlichsein ausmacht, das nicht zu vergessen. Und das bedeutet für mich, echt sein, fehlerhaft sein, sich auszuprobieren, neugierig zu sein, sich darauf irgendwie so immer wieder drauf zurückzukommen, dass wir Menschen nicht perfekt sind und dass das aber voll gut so ist, dass wir das nicht sind. Und in dem irgendwie beweglich zu bleiben, das würde ich Menschen für Menschen wünschen. Und deswegen vielleicht so ein bisschen der Fee mitgeben.
Das ist schön.
Sehr schön. Danke.
Danke viel.
Wünschen wir jetzt frohe Weihnachten.
Jetzt wünschen wir frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Danke auch.
Vielen Dank. Das war echt sehr nett.